die Presse.
Geht's dem Werner gut? Geht's auch der Erne gut? Und geht's der Feli gut?
Geht's der Wirtschaft gut, dann geht's uns allen gut. So lautet ein alter Slogan der Wirtschaftskammer. Ja, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Österreichs Wirtschaft geht derzeit jedenfalls alles andere als gut. Diese steuert heuer nämlich sogar auf das zweite Rezessionsjahr in Folge hin. Sowas gab es davor noch nie in der gesamten Geschichte der Zweiten Republik. Mein Name ist David Freudenthaler. Willkommen zu einer neuen Folge von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Noch immer überdurchschnittlich hohe Preise, steigende Arbeitslosenzahlen und Unternehmen, die Werke schließen müssen, weil sie es sich nicht mehr leisten können, in Österreich zu produzieren. Unsere Wirtschaft stottert also massiv. Aber wie kommen wir da jetzt wieder raus? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Jakob Zierm aus der Presse-Wirtschaftsredaktion. Hallo Jakob.
Hallo David.
Jakob, bevor wir gleich darüber reden, wie wir unsere Wirtschaft dann auch wieder ankurbeln können, gib uns doch einen ganz kurzen Problemaufriss. Warum geht's denn uns oder unserer Wirtschaft gerade so schlecht?
Ja, da gibt's mehrere Gründe. Zuerst einmal muss man sagen, das internationale Umfeld ist schlecht. Deutschland ist das zweite in der Rezession. Da hat erst jetzt ein neues Gutachten gegeben von den Ökonomen dort, dass sie mit minus 0,1% heuer schrumpfen werden. Auch in China läuft es nicht wahnsinnig gut. Und das alles trifft auch die österreichische Exportwirtschaft und damit die Industrie. In Österreich ist die Industrie jetzt schon im dritten Jahr in der Rezession. Zusätzlich gibt's aber auch inländische Gründe. So ist so, dass der Privatkonsum nicht wie von den Ökonomen im Vorjahr erwartet, heuer kräftig ansteigt. Wir haben ja relativ hohe Reallohnsteigerungen von im Schnitt 4,5%, weil die Inflation nicht mehr so hoch ist, aber jetzt die Lohnsteigerungen kommen. Trotzdem halten sich die Menschen einfach beim Konsum zurück. Und da ist für Ökonomen auch nicht ganz klar. Sie nehmen an, das ist ein bisschen psychologische Gründe, sogenannte Ankerpreise, also Preise, mit denen man so im Gefühl hat, was die Dinge kosten. Die sind einfach so stark gestiegen, dass die Leute ein bisschen verunsichert sind und das Gefühl haben, es ist alles zu teuer. Sie merken nicht, dass sie eigentlich eh mehr Geld in der Tasche haben und sparen es dann. Das ist auch das Vorsorgesparen ist raufgegangen. Und dann gibt es noch einen zweiten wichtigen inländischen Grund, der betrifft die Exportwirtschaft. Das ist einfach eben durch die hohe Inflation und durch die hohen Lohnrunden hat sich einfach die Wettbewerbsfähigkeit von Österreich stark verschlechtert. Eine Zahl dazu, die Lohnstückkosten sind gegenüber Deutschland in den vergangenen Jahren um 11 Prozentpunkte gestiegen. Das heißt, wir haben uns auch gegen ein anderes, auch relativ teures Land weiter verteuert und das spüren wir auch.
Das heißt, gerade, dass die Industrie sich schwerer tut im Wettbewerb mit anderen Ländern. Du hast es jetzt eh angesprochen, ganz viele dieser Entwicklungen kommen von den Weltmärkten, kommen international, dann auch die Zinspolitik ist da sicher auch ein Thema oder die hohen Zinsen. Aber vielleicht können es wir ganz konkret machen, was können wir in Österreich, was könnte eine Bundesregierung jetzt konkret machen, damit sich da diese Werte wieder ein bisschen positiver entwickeln?
Im Endeffekt kann man sagen, man kann subsumieren unter dem Titel, es müssen die Kosten für unternehmerisches Handeln wieder erleichtert werden. Das sind einerseits mal die direkten Kosten, also die Steuerbelastung. Da sind wir einfach sehr hoch, vor allem beim Faktor Arbeit und hier auch eben Lohnnebenkosten. Da wissen wir sind im OECD-Vergleich, sind wir an dritter Stelle bei der Belastung des Faktors Arbeit. Das ist ein Thema, das schon seit Jahren am Tisch liegt. Das ist, warum jetzt nicht angegangen? Weil einfach die Gegenfinanzierung hier schwierig ist. Nehmen wir nur ein Beispiel, Lohnnebenkosten. Das sagt sich immer so schön. Eine der wichtigsten Lohnnebenkosten ist der sogenannte Familienlastenausgleichsfonds, der FLA. Der macht 3,5 Milliarden Euro aus. Aus denen wird die Familienbeihilfe gezahlt. Das sagt man schon oft, warum muss das auf die Lohnkosten aufgeschlagen werden? Das wäre sinnvoll, den ins allgemeine Budget zu übernehmen. Allerdings haben wir dort jetzt auch schon ein Defizit, das heuer wahrscheinlich über den 3% Maastricht-Ziel liegen wird. Man muss es irgendwie anders finanzieren können. Und nachdem es die nicht gibt, ist das so schwierig. Und deswegen gibt es auch die zweite Möglichkeit, sozusagen die indirekten Kosten reduzieren, weil damit meint man vor allem die Bürokratie. Die Bürokratie sorgt bei Unternehmen für Kosten, bringt aber sozusagen, also es ist jetzt nicht so, dass dem Staat Geld entfallen würde, wenn es weniger Bürokratie gäbe. Es gäbe halt die Ziele, die mit der Bürokratie erzielt werden sollen, gäbe es nicht. Wobei, da kann man halt drüber dann diskutieren, was sind das für Ziele und steht das noch im Kosten-Nutzen-Verhältnis? Zum Beispiel ein wichtiges Thema sind hier Genehmigungsverfahren. Es gibt viele Projekte im Energiebereich, wo die Finanzierung da ist, wo die Pläne da sind. Die Firmen würden gern loslegen, aber sie können nicht loslegen, weil die Genehmigung fällt. Und hier sollte es auch Beschleunigung geben.
Jetzt Entbürokratisierung oder eben diese langen Genehmigungsverfahren. Ich kenne jetzt keine Parteien, ehrlich gesagt, in Österreich, die sagen, hey, wir brauchen unbedingt mehr Bürokratie, wir brauchen längere Verfahren. Also de facto gäbe es ja da Einigkeit. Warum ist denn da bisher nichts passiert. Ist das so schwer, mal so ein bürokratisches Geflecht irgendwie wieder auseinanderzuweben?
Es ist so, dass es natürlich immer auch einen Grund gibt für die Bürokratie und der ist meistens ein guter Grund. Also wir haben ja oft Umweltschutzüberlegungen, Arbeitnehmerschutzüberlegungen. Da auch das Lieferkettengesetz, es geht darum, dass wir keine Kinderarbeit in irgendwelchen Drittländern haben wollen. Das ist ein total hehres Ziel, bedeutet aber eine massive bürokratische Belastungslawine für unsere Unternehmen wieder. Und das ist das Problem, dass hier natürlich es durchaus, manche Dinge sind auch rechtlich durchaus schwierig, weil es geht halt auch um verfassungsrechtliche Thematiken, Umweltschutz, da gibt es ja auch Einsprüche. Es gibt ja in vielen Verfahren, gibt es ja sozusagen einfach die Möglichkeit, zum Beispiel für NGOs oder für Anrainer, dass sie hier Stellung nehmen, dass hier Verfahren quasi ihre Punkte auch geprüft werden. Und natürlich muss man sagen, naja, das hat schon auch eine Berechtigung. Es ist halt sozusagen die Frage der Balance beispielsweise. Und zum Teil verselbstständigt sich diese Bürokratie auch. Nur ein kleines Beispiel, ein Gastronom hat mir ein Beispiel erzählt, der hat gesagt, er hat in seiner Küche, kommt an einem Tag das Arbeitsinspektorat und sagt, naja, die Küchen fließen auf der Stiege, die müssen aber schon rau sein, damit die Menschen nicht ausrutschen. Seine Mitarbeiter, das ist aus Arbeitsschutz wichtig. Und dann kommt ein paar Tage später die Lebensmittelbehörde und sagt, naja, die müssen aber glatt sein, weil sonst ist es unhygienisch, da können sich Keime bilden. Und die widersprechen sich eigentlich, aber jeder Inspektor meint, er hat recht. Und er als Unternehmer steht dann in der Mitte.
Schwer aufzulösen. Du, jetzt erleben wir in den vergangenen Wochen ein intensives Werben der Parteien, auch gerade was so eben die Entbürokratisierung, das ist schon ein Schlagwort, das immer wieder vorkommt. Welche Parteien stehen denn da am glaubhaftesten dafür, dass die da wirklich was angehen würden? Beziehungsweise vielleicht kann man sogar sagen, welche mögliche Regierungskonstellation könnte da oder würde da ehrlicherweise wirklich was weiterbringen?
Also wir haben uns die Parteiprogramme angeschaut und da sieht man natürlich sehr starke Bemühungen bei dem Thema, vor allem bei den NEOS, die auch sozusagen auf das Thema Föderalismus, wo ja auch sehr viel Bürokratie auch entsteht, weil es eine doppelte auf Bund und Land eine Parallelität gibt. Dort ist das sicher ganz stark vorne. Die ÖVP hat in dem Programm auch sehr viel drinnen stehen. Bei der ÖVP muss man immer dazu sagen, sie sitzen ja schon seit einigen Jahren in der Regierung und da kann man natürlich immer fragen, gut, dass ihr das fordert, aber warum ist es bisher nicht umgesetzt worden? Da heißt dann oft gut, sie haben nie allein regiert, geht auch so nicht, ja.
Ich meine, sie sind auch in vielen Landesregierungen, muss man auch dazu sagen, wo sie auch an den Hebel
stehen. Stimmt eigentlich, ja. Auch im Programm der FPÖ steht sehr viel drinnen, muss man sagen. Das ist ein sehr liberales Programm. Ist jetzt interessant, weil das so ein bisschen ein Wandel ist, weil früher waren sie in der Wirtschaftspolitik ja eher staatslastig, kann man sagen, oder eher eine Politik für den kleinen Mann und nicht unbedingt für Unternehmen oder für eine freie Wirtschaft. Aber das hat sich jetzt sehr geändert. Das ist jetzt die Frage, ist das jetzt nur Taktik, damit man hier noch ÖVP-Wähler anspricht, die im Wickelwackel sind, oder ist das wirklich, wird das dann auch so umgesetzt? Tue ich mir schwer, das zu beurteilen, wie das dann wirklich kommen würde. Bei den Grünen und der SPÖ muss man sagen, sieht man eher wenig Maßnahmen in diese Richtung. Da findet man durchaus eher sogar neue Belastungen, wie zum Beispiel eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Stunden, was ja nach wie vor die SPÖ hat, was die Kosten noch einmal um 25% nach oben treiben würde. Ja.
Aber jetzt, dass man den bürokratischen Aufwand, das ist jetzt eh sehr schön dargestellt, dass wenn man den reduziert, dass es der Wirtschaft oder den Betrieben leichter gemacht werden würde, wirklich wieder gewinnbringend zu wirtschaften. Ich glaube, auf das kann man sich breit einigen. Du hast vorhin auch genannt, dass so gewisse Sachen wie ja gewisse Aufwendungen für Klimaschutz und ja auch das Lieferkettengesetz zum Beispiel, das ja jetzt auf EU-Ebene kommen soll, dass das grundsätzlich natürlich in unserem Interesse ist, aber auch in der momentanen Zeit irgendwie ein gewisses Hemmnis. Da gibt es jetzt viele, die gerade Richtung Brüssel schielen und da sagen, okay, die EU ist mit ihrer unter Anführungszeichen Regulierungswut auch ein bisschen schuld, dass es momentan ja nicht unbedingt gut läuft. Wie siehst du das? Ist das ein bisschen zu einfach gemacht?
Ich meine, es kommt, 90% der Regulierung kommt aus Brüssel. Jetzt kann man sagen, ich glaube, wenn es Brüssel nicht gäbe, würde halt ein Teil dieser Regulierung dann halt schon national erstellt werden. Also es ist zu einfach zu sagen, ohne Brüssel gäbe es diese Regulierung nicht. Aber natürlich ist so, dass es hier mitunter sicher diese Balance ein bisschen aus dem Tritt gekommen ist. Also ich meine, Klimawandel ist ein wirklich essentielles Thema. Wir müssen da hier was dagegen tun. Und es bedingt den Umbau des Energiesystems. Gleichzeitig muss man dabei achten, bei diesem Umbau, dass man nicht die Wirtschaft vorzeitig abwürgt, weil das bringt halt wirklich nichts, wenn wir in Europa unsere Wirtschaft abwürgen und unseren Wohlstand verlieren, dann werden wir erstens das Klima so auch nicht retten und es ist halt einfach es sind halt zwei Bereiche, die ein bisschen im Widerspruch stehen und hier muss man eine sinnvolle Balance finden und die ist sicherlich in den letzten Jahren zu stark in die eine Richtung ausgeschlagen. Die neue alte Kommissionspräsidentin aber hat für ihre neue Kommissionsperiode auch schon angekündigt, dass man das wieder ein bisschen zurücktreiben will. Ich hoffe auch, dass dem wirklich so passieren wird.
Also, dass der Green Deal, der einst so stolz gefeiert wurde, ein bisschen auch verwässert wird, muss man dann sagen. Jetzt gibt es ja viele Ideen, wie man der Wirtschaft unter die Arme greifen kann, aber die allermeisten oder eigentlich alle kosten irgendwo Geld. Gleichzeitig steigt die Staatsverschuldung nicht nur in Österreich, aber da warnt jetzt oder da hat der Fiskalratspräsident Christoph Bartelt auch bei uns im Podcast gewarnt, dass man da wirklich ein bisschen auf die Kostenbremse seitens des Staates schauen muss, steigen muss. Die EU-Kommission hat da ebenfalls Vorgaben. Und jetzt denke ich mir, kann man unter diesen Voraussetzungen, dass einerseits gibt es diesen Spardruck und gleichzeitig hat man ja schon als Staat gewisse Hebel, dass man irgendwie Impulse setzen kann, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Wo trifft man sich da am besten? Also sollte der Staat in solchen Situationen noch stärker eingreifen?
Ich meine, grundsätzlich, sag mal, ja, natürlich, hat er auch gemacht, zum Beispiel das Bauprogramm, das wir von der aktuellen, also von der jetzt demnächst endenden Regierung im Frühjahr sozusagen ausgerollt wurde, das ist zwar noch nicht wirklich angelaufen, noch nicht angekommen, das dauert ein bisschen, aber wird von vielen Ökonomen durchaus positiv gesehen, weil es in ganz spezifische Bereiche reingeht, in eine Branche, der es gerade schlecht geht, auch eine sinnvolle Investition in den sozialen Wohnbau, in den urbanen Gebieten, wo eher eine Wohnungsnot etc. herrscht. Aber in Summe muss man sagen, natürlich jetzt Deficit Spending zu machen in einer Situation, wo das Defizit bereits über der Maastricht-Grenze ist, ist natürlich ganz schwierig. Ich meine, eigentlich müssten wir laut den EU-Vorgaben in den nächsten Jahren jährlich 2,5 Milliarden einsparen. Und das sollte aber gleichzeitig, sagen die Ökonomen, ein wirklich richtig, so ein Rasenmäher-Sparprogramm soll es aber nicht geben, weil damit könnte man das zarte Pflänzchen der Konjunktur, das hoffentlich nächstes Jahr zu sehen sein wird, wieder abwürgen. Insofern ist es halt wirklich eine sehr schwierige Situation für die neue Regierung, weil sie eigentlich kein Geld hat, aber irgendwas Dummes. Das heißt, die Empfehlung der Ökonomen, wir haben viel gesprochen, auch unter dieser Prämisse, und die haben halt gesagt, am besten die Impulse dort setzen, wo es eben wenig kostet, und das wäre wirklich dieses Durchforsten der Bürokratie beispielsweise und vielleicht sozusagen Geld einnehmen, wenn man sagt Lohnnebenkostensenkung, dass man einen Umbau macht und dann überlegt zum Beispiel Förderungen, das sind oft indirekte Steuererleichterungen, da gibt es durchaus ein hohes Maß an klimaschädlichen Förderungen, das ist zum Beispiel das sogenannte Dieselprivileg, dass man das abschafft und dafür das Geld verwendet, um dafür eben Lohnnebenkosten zu senken, dass man eigentlich das Geld insofern sinnvoller verwendet, also einkommensneutral, also ein- und aufkommensneutral hier einen Umbau macht. Das wäre die Empfehlung.
Mhm. Jetzt hast du eh gesagt, dieses Rasenmäher sparen, dass das in der Situation auch schwierig ist. Du hast es eingangs auch angesprochen, dass unsere Wirtschaft, also gerade unsere Industrie, stark abhängig ist von Deutschland. Also wir haben da starke Zulieferindustrie. Jetzt wissen wir, dass da die Automobilindustrie, aber auch andere Sektoren, ja, dass es denen nicht so gut geht und das hat als Auswirkungen auf uns. Aber jetzt frage ich mich noch einmal zu diesem Rasenmäher-Sparen. Da hat ja in Deutschland der Finanzminister Christian Lindner von der FDP hat ein doch sehr rigoroses Sparpaket oder eben diese Schuldenbremse, wo man fast sagen kann, das ist schon ein bisschen dogmatisch, dass man da nicht dann ein bisschen abweichen will. Und ich meine, in Deutschland, wenn man dorthin schaut, gibt es einfach ja viel marode Infrastruktur, wo man schon was tun muss. Also dass man das nicht auch in dieser Zeit ankurbelt, kann das langfristig auch zum Problem werden für Deutschland?
Kann es wahrscheinlich schon werden, weil man muss sagen, Deutschland hat ja eigentlich seine Aufgaben relativ brav gemacht. Die haben eigentlich Keynes, also ich sage immer, wenn man Keynes so lebt, wie er es gesagt hat, nämlich Überschüsse in den guten Jahren, damit man dann Geld hat, um in den schlechten Jahren als Staat auszugeben, dann ist ja gegen Keynesianismus wenig einzuwenden. Es wird nur in Österreich, wird es immer so verwendet, dass man sagt, naja, in guten Jahren schaffen wir halt ein kleines Minus und in schlechten Jahren haben wir dann ein großes Minus. Und so funktioniert es halt nicht. Aber Deutschland hat ja eigentlich jetzt einige Jahre mit Überschüssen gehabt und wenn man sich auch anschaut, sie sind jetzt knapp über 60% des BIP nach dieser Doppelkrise auch, die der deutschen Staat ja auch gekostet hat. In Österreich sind wir auf über fast 80%. Also in Österreich wäre mal nicht schlecht, vielleicht über eine Schuldenbremse nachzudenken, vielleicht jetzt nicht unbedingt in der wirtschaftlich schwierigen Situation, aber wenn es uns wieder besser geht. In Deutschland, und wie du richtig sagst, Deutschland hat natürlich auch ein Infrastrukturthema, dass dort mitunter die Infrastruktur ziemlich marode ist. Das könnte der Staat hier sicherlich, wenn dort auch die Bauwirtschaft zum Beispiel unter Druck ist, vielleicht verwenden. Wichtig ist, glaube ich, immer bei diesem Deficit Spending, es muss halt wirklich eine zukunftsorientierte Investition sein, die künftig auch einmal was abwirft. Das kann sein Breitbandausbau, das kann sein eine Verbesserung der Straßen- und Schieneninfrastruktur, das kann sein Bildungsausgaben, Forschungsausgaben. Das Problem ist ja, dass Deficit Spending oft verstanden wird als staatlicher Konsum. Wir machen erhöhen, wir sparen uns eine Anhebung des Pensionsantrittsalters oder wir sorgen für ein hohes Arbeitslosengeld. Also konsumative Ausgaben, die natürlich für die Betroffenen schön ist, dass sie mehr Geld bekommen, aber davon wird unsere Wirtschaft 10 oder 15 Jahre später nicht profitieren, dass wir früh in Pension gegangen sind. Von einem verbesserten Glasfaserausbau schon. Also das ist ein riesiger Unterschied. Und das wird halt von der Politik auch gerne vermischt. Deswegen ist wahrscheinlich Lindner hier auch sehr dogmatisch, weil er gesagt hat, er möchte das ändern. Aber wenn man es gescheit macht, glaube ich, könnte man durchaus argumentieren, dass man sagt, gezielte und sinnvolle Investitionen werden in der Sache, könnte man beim Sparen ein bisschen in so einer schwierigen wirtschaftlichen Situation mal ein bisschen abkehren.
Also strukturelle und langfristige,
ja, das ist ganz wichtig,
Investitionen. Du, bleiben wir noch ganz kurz in Deutschland. Da haben am Donnerstag ja die großen Wirtschaftsinstitute die Konjunkturprognosen wieder nach unten korrigieren müssen. Da heißt jetzt, dass 2024 Deutschland wieder in der Rezession stecken wird, wenn nicht sehr stark, aber im 0,1% wieder negativ. Auffällig ist, dass Österreich, da gab es vor 2 Wochen von der Nationalbank eine Prognose, nächste Woche sollen da WIFO und IHS nachziehen, dass es in Österreich eigentlich noch schlechter ausschaut als in Deutschland. Jetzt haben wir vorhin angesprochen, dass viel oder einiges der österreichischen Probleme auch ein bisschen an Deutschland hängt. Aber warum läuft es denn eigentlich noch schlechter bei uns?
Ja, das ist die Gretchenfrage, muss man ganz ehrlich sagen, derzeit. Wir werden mal schauen, was WIFO, IHS, aber es ist deutet viel darauf hin, weil die ÖMB hat es ja stark begründet, dass das schwache erste Halbjahr 2024 eben zu dieser deutlichen Revision, sie haben von 0,3% plus auf minus 0,7% eine Revision gemacht, das ist ein ganzer Prozentpunkt und da wurde vor allem das schwache erste Halbjahr und das war ja bei der Sommerprognose von WIFO IHS noch nicht da, also es ist jetzt durchaus anzunehmen, wenn das die ÖMB-Ökonomen zu sehen, dann dürfte es bei den anderen in eine ähnliche Richtung zumindest gehen. Und warum sich da jetzt Österreich so viel schlechter auch entwickelt als Deutschland, ist wirklich ein bisschen eine Überraschung, muss man sagen. Also wenn wir schauen, ob die Ökonomen bei uns das erklären können. Für mich sozusagen eine, ist natürlich die, ich habe es vorher schon genannt, diese Lohnstückkostenverschlechterung. Und wir dürfen nicht verstehen, Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner, wir sind auch durchaus große Konkurrenten. Also es ist so, dass oft bayerische Zulieferer zum Beispiel oder Maschinenbauer stehen in direkter Konkurrenz mit den Firmen in Oberösterreich oder in Salzburg. Da ist die Grenze dazwischen. Und wenn sich da die Situation verschlechtert, die arbeiten viel zusammen, aber sie arbeiten auch gegeneinander, rittern sie um die Aufträge. Und wenn sich da jetzt südlich der Grenze dann plötzlich die Kostensituation um 11 Prozentpunkte verschlechtert in 2 Jahren, dann spüren die das. Dann kann es da hier einfach sein, dass halt Dinge abwandern. Und vor allem, es geht auch der deutschen Industrie mitunter schlecht. Und zum Beispiel sehen wir das, zum Beispiel Magna Steyr, dass natürlich, wenn die deutsche Autoindustrie Probleme hat, dann holt die auch immer, also wenn sie weniger, dann gibt sie weniger Aufträge ins Ausland oder an andere Firmen, sondern holt die in die eigenen Werke, weil dort natürlich auch die betriebsräte Gewerkschaften stärker sind und natürlich, je näher ich da am Headquarter bin, desto mehr Macht habe ich als Arbeitnehmervertretung auch. Und da ist halt, wenn wir so dran, da kann es sogar sein, dass sich bei uns das stärker auswirkt. So ein bisschen so Deutschland ein Schnupfen wie eine Lungenentzündung, ja. Aber wie gesagt, das sind so, wären meine Erklärungsmuster, warum das da hier ein bisschen schwächer ausfällt in Österreich sogar.
Das klingt jetzt leider nicht alles wahnsinnig rosig. Du kannst uns zum Schluss vielleicht noch irgendwas Positives mitgeben, das womöglich auf eine baldige Besserung auch wieder hindeutet.
Wir sind ja optimistische Menschen und deswegen schauen wir auch in eine Versuchung ein bisschen die guten Sachen auch hervorzuziehen. Und da muss man sagen, ja, die Inflationswelle scheint wirklich gebrochen zu sein. Also, dass diese hohe Inflationsphase, die wir da hatten, wir sind jetzt fast bei den 2% beim Ziel, das wird immer wieder mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter gehen, aber grundsätzlich, dass das wieder so richtig anschnellt auf Werte von über 4-5%, glaube ich, da gehen alle davon aus, dass das jetzt einmal vorbei ist. Das sorgt auch dafür, dass jetzt die Zinsen sinken können. Das ist ja schon passiert, weil ja diese Zinssenkung hat ja schon angefangen, auch die USA haben jetzt doch relativ deutlich nachgezogen und auch die EZB und das wird natürlich wieder zur Belebung führen, weil wir dürfen nicht vergessen, die Zinssenkung war ja dafür da, um Investitionen, kreditgetriebene Investitionen teuer zu machen und so den Preisdruck zu reduzieren, weil die Nachfrage sich reduziert. Jetzt, wenn das wieder günstiger wird, dann werden auch wieder quasi mehr Investitionen sein. Vor allem die Bauwirtschaft wird das stark spüren, aber auch in anderen Bereichen werden einfach Investitionen sich wieder schneller rentieren und dann wird auch einfach wieder mehr Dynamik entstehen. Und das wird summa summarum auf jeden Fall dazu führen, dass wir 2025 wieder ein Wachstum haben werden. Also ich glaube, ein drittes Rezessionsjahr, das ist ziemlich ausgeschlossen. Da müsste schon wirklich irgendwas ganz anderes Arges passieren. Aber natürlich ist die Frage, und das ist natürlich jetzt spannend für diesen Sonntag, für den Wahlsonntag, die nächste Regierung wird schon ziemlich gefordert sein, hier optimale Rahmenbedingungen zu setzen, dass die Wirtschaft so stark wie möglich aus dieser Doppelkrise rauskommt.
Wir nehmen das Positive mit. Lieber Jakob, danke fürs Gespräch.
Bitte.
Das war's für heute. Die jüngsten Analysen zum Thema verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Ich, David Freudenthaler, sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Ciao und auf bald.